Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Dritte Predigt, drittes Thema in unserer Reihe Was ist dir heilig? Wir hatten schon Freiheit, wir hatten schon Leben und heute Menschen. Auf unsere Frage hin, die wir vor der Sommerpause, über die Sommerpause euch gestellt haben, was ist dir heilig, haben viele sowas gesagt. Sie, unsere Jungs, Töchterchen, Familie, Ehe, Liebe, solche Dinge. Menschen sind uns heilig. Menschen sind uns heilig. Und wir gehen heute der Frage nach, einer Frage, die vielleicht einem jetzt nicht als erstes in den Sinn kommt, nämlich der Frage, warum eigentlich? Warum sind uns Menschen eigentlich heilig? Anstatt eines Filmausschnitts, normalerweise zeige ich immer am Anfang einen Filmausschnitt, aber habe ich heute ein Buch dabei und das ist dieses hier, gleichzeitig eine Buchempfehlung, Das Wesen der Dinge und der Liebe. Eine der brillantesten Geschichten, die ich in meinem Leben gelesen habe, handelt von einer Frau, Alma. Sie lebt im 19. Jahrhundert. Sie wächst als Kind reicher Eltern auf. Sie ist gesegnet mit einem brillanten Verstand. Und ihre Leidenschaft sind Pflanzen, die sie studiert. Ich weiß, das klingt jetzt noch überhaupt alles andere als spannend, ja. Ist es aber. Die Geschichte, also wenn du jemand bist, der Geschichten liebt, dann wird dich diese Geschichte erst auf Seite 700 wieder loslassen. Das ist die letzte Seite. So, auf jeden Fall. Sie macht, diese Frau, gegen Ende eine Entdeckung über das Leben. So, und zwar die Entdeckung ist, der Stärkere verdrängt den Schwächeren und dadurch entsteht die Höherentwicklung der Arten, Pflanzen. Ja, so natürliche Auslese, Charles Darwin, diese Nummer. Sie veröffentlicht ihre Theorie, also nicht, das ist übrigens Fiktion, ne? Also auch in dem Buch ist Charles Darwin der das entdeckt, aber sie hat diese Theorie auch, sie veröffentlicht sie nicht, weil sie sieht, diese Theorie hat eine entscheidende Schwäche. Und solange sie diese Schwäche, diese Lücke nicht erklären kann, traut sie ihrer eigenen Theorie nicht. Und jetzt lese ich ein bisschen was aus diesem Buch vor. Und dies war die Lücke in Almas Theorie. Sie konnte beim allerbesten Willen nicht begreifen, worin der evolutionäre Vorteil von Nächstenliebe und Selbstlosigkeit bestand. Wenn die Welt der Natur tatsächlich, wie es den Anschein hatte, der Schauplatz eines permanenten, amoralischen Kampfes ums Überleben war, wenn der Schlüssel zur Vorherrschaft, Anpassung und Überdauern tatsächlich darin lag, den Gegner zu übertrumpfen, wie erklärte man sich dann einen Menschen wie Almas Schwester Prudence? So oft Alma den Namen ihrer Schwester in diesem Zusammenhang fallen ließ, stöhnte ihr Onkel auf. Nicht schon wieder, sagte er dann und raufte sich den Bart. Kein Mensch hat jemals von Prudence gehört, Alma. Das interessiert niemanden. Alma interessierte es. Und das Problem Prudence, wie sie es für sich nannte, machte ihr enorm zu schaffen, denn es drohte, ihre ganze Theorie zu Fall zu bringen. Es machte ihr vor allem deshalb zu schaffen, weil es sie persönlich anging. Hätte Alma vor nahezu 40 Jahren die Nutznießerin eines ungeheuer großzügigen und selbstlosen Aktes seitens Prudence werden sollen. Und das konnte sie nicht vergessen. Warum tat ein Mensch so etwas? Wann immer Alma an Prudence dachte, musste sie sich diese Frage stellen und dann hilflos zusehen, wie ihre Theorie von der Veränderung durch Konkurrenz in ihren Augen in sich zusammenfiel. Denn Prudence Whittaker Dixon war schließlich kein Einzelfall. Warum handelte überhaupt irgendjemand aus einem anderen Beweggrund als niederem Eigennutz? Alma konnte sich noch halbwegs überzeugend argumentieren, warum beispielsweise Mütter Opfer für ihre Kinder brachten. Allein sie konnte nicht erklären, weshalb ein Soldat sich den angreifenden Bajonetten entgegenwarf, um einen verwundeten Kameraden zu schützen. Inwiefern gereichte solch eine Tat dem tapferen Soldaten oder seiner Familie zu Nutzen und Vorteil? Das tat es einfach nicht. Ebenso wenig konnte Alma erklären, warum ein hungernder Gefangener sein Essen einem Zellengenossen überließ. Sie konnte auch nicht erklären, warum eine Frau in den Kanal sprang, um den Säugling einer anderen Frau zu retten und selbst dabei zu ertrinken. Eine Tragödie, die sich unlängst ereignet hatte, nur eine Straße von ihrem Haus entfernt. Mit solchen Argumenten brachte Alma ihren Onkel zur Verzweiflung, wenn sie bis spät in die Nacht beieinander saßen, Jahr für Jahr, und über diese Frage debattierten. Inzwischen schrieb man das Frühjahr des Jahres 1858 und sie debattierten immer noch. »Nun lass doch diese elenden Sophistereien«, sagte Dees. »Bring die Abhandlung heraus, so wie sie ist.« »Ich kann nun einmal nicht anders, Onkel«, erwiderte Alma lächelnd. »Vergiss nicht, ich habe den Verstand meiner Mutter.« »Du strapazierst meine Geduld gewaltig, Nichte«, sagte er. »Bring die Abhandlung heraus. Lass die Welt über das Thema diskutieren und uns endlich mit diesen ermüdenden Spitzfindigkeiten aufhören.« Doch Alma ließ sich nicht erweichen. »Wenn ich diese Lücke in meiner Argumentation erkenne, Onkel, dann sehen Sie mit Sicherheit auch andere und man wird meine Arbeit nicht ernst nehmen. Wenn die Theorie der Veränderung durch Konkurrenz tatsächlich zutrifft, dann muss sie für die gesamte Natur zutreffen, die Menschheit mit eingeschlossen.« »Nimm die Menschheit einfach aus«, entgegnete Onkel Dees achselzuckend. »Das hat Aristoteles auch getan.« So drehte sich das Gespräch immer und immer wieder im Kreis und am Ende jeden Males von Neuem in der immer gleichen ausweglosen Sacke zu enden. Onkel Dees betrachtete Roger den Hund, der zusammengerollt auf seinem Schoß lag, und sagte, »Du würdest mich retten, wenn ich im Kanal zu ertrinken drohte. Was, mein Freund?« Als Antwort wedelte Roger mit dem eigentümlichen Gebilde, das ihm als Schwanz diente. Das musste Alma bestätigen. Roger würde Onkel Dees wohl tatsächlich retten, wenn er im Kanal zu ertrinken drohte. Und Onkel Dees würde es umgekehrt dasselbe tun. Die Liebe zwischen Onkel Dees und Roger war ebenso dauerhaft, wie sie unmittelbar gewesen war. Ewige, hingebungsvolle Liebe. Warum? Auch Roger stellte Alma vor ein Rätsel. Roger ebenso wie Prudence. Also, Buchempfehlung. Tatsächlich umgibt das, was wir Liebe nennen, ein Geheimnis. Menschen sind Menschen heilig. Heiliger als ihr Leben bisweilen. Menschen sind Menschen heilig. Das ist nicht pathetisch, wenn man sagt, Eltern, die hier mit ihren Kindern standen, wenn es das Leben ihrer Kinder retten würde, würden Eltern ohne zu zögern ihr Leben für dieses Kind geben. Warum steckt diese Art von Liebe in uns? Und die Frage, die wird umso deutlicher, als man ja auch die ganz andere Frage stellen. Man könnte auch sagen, woher kommt eigentlich diese Neigung zum Hass in uns Menschen? Ja, zur Gewalt, manchmal sogar zu unmenschlicher Grausamkeit. In den letzten Wochen drängt sich diese Frage uns ja auch auf. Woher kommt eigentlich das, dass Menschen so handeln? Aber das vergrößert eigentlich auch nur das Geheimnis auf der anderen Seite, denn der Mensch ist auch zu liebefähig, zu so selbstloser Liebe, die ihm keinen Vorteil bringt, sondern für die er sich hingibt. Manchmal sind Menschen heilig. Also, heute drei Fragen, warum eigentlich? Und dann noch zwei weitere. Welche Menschen sind uns eigentlich heilig? Welche Menschen sind das? Und wie werden uns Menschen heilig? Den drei Fragen will ich nachgehen. Wieder wie beim letzten Mal schauen wir kurz ins Alte Testament und dann länger ins Neue. Kurz ins Alte Testament, ein super zentraler Text des Alten Testamentes. Den lese ich jetzt nicht vor, ihr könnt da drüber fliegen oder ihr seht ihn hier oben. Ja. Das sind die 10 Gebote, haben viele von euch schon gehört. Wer mag, kann ein bisschen parallel lesen. Wir haben vor 2 Wochen auch schon einen Blick da reingeworfen. Im Grunde sagen die 10 Gebote, Mensch, Gott soll dir heilig sein. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So. Gott soll dir heilig sein, heiliger als alles andere. Denn dieser Gott liebt dich leidenschaftlich. Und das heißt, du bist ihm heilig. Ja, darum soll er dir heilig sein. Ich könnte sagen, das ist ungefähr das erste Drittel dieser 10 Gebote, beschreibt das. Dann das zweite Drittel, Mensch, deine Zeit soll dir heilig sein. Da geht es um dieses Sabbatgebot, ne? Der Ruhetag, krass, wie viel Zeit darauf, wie viel Text auf diese Sache in den 10 Geboten konzentriert ist. Ja? Also nur auf der freie Tag soll dir heilig sein. Nächsten Sonntag wird Matze hier über Zeit sprechen. Ihr merkt, wie unglaublich gut alles verzahnt ist in unserer Reihe. Ne? So, aber dann im letzten Drittel dieser 10 Gebote, Mensch, der Mensch soll dir heilig sein. Deine Eltern, das Leben anderer Menschen, die Ehe anderer Leute, der Besitz anderer Leute, der Ruf anderer Leute, indem du nicht Falsches über sie weitergibst. Also, Mensch, handle nicht nach dem Recht des Stärkeren, sondern schütze und ehre den anderen. Man könnte sagen, der Antwortversuch der 10 Gebote oder der Antwortversuch des Alten Testaments auf meine Frage vorhin, woher kommt eigentlich aufopfernde Liebe. Wo kommt denn das her? Der Antwortversuch des Alten Testaments, der würde wahrscheinlich ungefähr so lauten: Im Zentrum dieser Welt, da gibt es diese Liebe, diese Art von Liebe. Die wurde nicht durch die Natur hervorgebracht, sondern im Gegenteil, die Natur wurde durch diese Liebe hervorgebracht. Alles hat diesen Ursprung in Gott. So, und dieser liebende Gott gebietet Liebe, sogar mit ziemlichem Nachdruck und schroffen Worten, wenn ihr da reingelesen habt. Und seine Gebote machen das praktisch, wie wir einander lieben sollen. Also, der Mensch ist nicht von sich aus so. Das Alte Testament würde sagen, er muss dazu erzogen werden. Der Mensch ist Gott heilig. Darum müssen Menschen heilig sein. So, das wäre so ganz grob das Alte Testament. Jetzt das Neue. Und da schauen wir wieder in eine Unterhaltung, wie die ersten Male, drei Male auch, mit Jesus. Und zwar im Lukas-Evangelium diesmal. Und das sind Leute, also da stehen mehrere, aber es redet vor allem einer. Für die sind diese 10 Gebote, das, was man im Alten Testament, das ganze Gesetzeswerk da, das ist für diese Leute nicht nur irgendwie bekannt, sondern lebensprägend. Das sind Leute, die mit dem leben, ja. Und da fragt jetzt einer Jesus, das lese ich jetzt vor: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Finde ich einen Hammersatz. Tu das, du wirst leben. Ich liebe diesen Mann für diese Sätze. Also so schlicht, so klar, so kurz. Kurze Rückfrage, was steht im Gesetz? Tu das und du wirst leben. Da ist das ganze fette, große alttestamentliche Gesetz, ne, was Jesus nicht ablehnt, aber was dieser Mensch richtig zusammenfasst in diesem kurzen: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt exakt: Tu das und du wirst leben. Wenn dir Gott und Menschen heilig sind, dann hast du das Geheimnis des Lebens entdeckt. So einfach ist das. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, nach Aussage von Jesus, lieben. Nicht, weil wir gar nicht anders könnten, rein biologisch, evolutionär oder irgendwas. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein seltsames Geheimnis, was man uns sagen muss, diesem Mann oder uns sagen muss. Tu das, da drin liegt der Sinn. Aber tu das. Der Typ ist allerdings noch nicht zufrieden. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er: Und wer ist mein Mitmensch? Er will sich verteidigen, wir vernachlässigen jetzt mal, wo er sich da jetzt irgendwie angegriffen fühlt. Aber das ist eine interessante Frage und es ist letztlich diese Frage hier, ne? Die zweite. Welche Menschen? Wenn das so einfach ist, wenn es im Leben eigentlich darum geht, lieben, dann ist die Frage, wen? Ja, wen? Wer ist eigentlich mein Mitmensch? Alle? Das ist ja unmöglich. Nur meine Liebsten da? Okay. Das ist auch nicht immer leicht, ne? Aber das ist auch jetzt nicht so Besonderes. Man könnte fast sagen, das tut ja irgendwie jeder. Dafür braucht man jetzt auch irgendwie keine Religion. Das liegt vielleicht quasi in unserer Natur, ne? Wen meinst du mit Mitmensch? Und jetzt nehme ich euch mit in eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder hier kennt. Ich lese euch nur vor, den Text seht ihr nicht. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigsten. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise wieder hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hatte. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich ahne, die Story kennt fast jeder, ne? Ich weiß nicht, ob euch, gerade weil sie so bekannt ist, bewusst ist, wie genial sie ist. Versucht mal mit eurer Fantasie mit in diese Geschichte zu kommen. Hört sie mal, versucht sie mal mit den Ohren zu hören der Leute, die diese Geschichte zum ersten Mal hörten und die in diesem Land leben, die in dieser Szenerie leben, in der Jesus diese Geschichte erzählt, die Leute damals. Da geht ein Mann von Jerusalem nach Jericho. Wer von euch war schon mal da in dieser Gegend? Mach mal Hände hoch, nicht so viele. Also da, wenn man heute von Jerusalem nach Jericho, man kann diesen Weg wohl tatsächlich noch laufen, diese Schnellstraße führt so ein bisschen durch ein anderes Tal runter ans Tote Meer. Aber wer das kennt, weiß, und die Hörer, die kannten diese Gegend alle, Jesus lässt diese Geschichte aus einem ganz bestimmten Grund dort spielen. Das ist nicht irgendwie, ja, nehmen wir mal an, ein Mann ging aus der Zellerau in die Sanderau. So, ja. Sondern das ist mehr, ein Mann ging über die Reeperbahn. Also wenn du Reeperbahn hörst, denkst du, das ist nicht irgendeine Straße. Das ist eine bestimmte Straße und die Geschichte wird damit zu tun haben, dass es diese Straße ist. Diese Straße hier ist auch nicht irgendeine Straße. Der Weg von Jerusalem nach Jericho ist ein besonderer. Sofort tauchen Bilder bei den Leuten auf. Dieser Weg geht erstmal brutal bergab. Das ist übrigens wirklich ein Teil dieses Weges, soweit ich das rausfinden konnte. Da geht's bergab. Jerusalem liegt irgendwie 800 Meter. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meer, also 1000 Meter abwärts. Dann geht das da 30, 35 Kilometer. Das ist jetzt nicht schlimm steil, aber es geht immer schön bergab, ne? So. Das Wichtige aber vor allem, es geht durch die Wüste. Steine, Geröll, 30 Kilometer Trockenheit. Kein Schatten, kein Regen, keine Menschen. Das ist das Wichtigste. Darum war dieser Weg damals schlicht und ergreifend gefährlich. Dorthin zogen sich die Outlaws zurück, von der Gesellschaft abgehängte, hausten in den Höhlen in dieser Wüste. Das war praktisch fast gesetzloses Land dort. Ja, da, was dort passierte, kriegte keiner mit. So. Diesen Weg gingst du deshalb niemals allein. Denn hier war die Chance hoch, dass man unter die Räuber fiel. Und wenn das dann passiert ist, dann lagst du da allein in dieser todbringenden, sauheißen, in der Nacht saukalten, todbringenden Gegend. Also ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Jeder Hörer dachte damals, oh wei, weiß ich schon, ahnt man schon, was da passiert. Ja, da gehst du normal nicht allein. Und irgendwo auf diesem Weg, so erzählt Jesus dann, er denkt sich die Geschichte aus, ne? Das ist nicht ein Bericht oder was so. Da wird er überfallen von den Leuten, die da in diesen Höhlen da hausen. Er hat auch keine Chance, er wird ausgezogen, es geht offensichtlich auch um seine Kleider. Wird zusammengeschlagen, ausgeraubt, liegen gelassen. Halb tot steht da, da ist klar, der Mann steht nicht wieder auf. Dem geht's nicht in ein paar Stunden wieder gut oder dann schleppt er sich heim, sondern der ist noch nicht tot, aber der ist am Sterben. So, und jetzt lässt Jesus dort drei Leute vorbeilaufen. Von denen geht auch jeder allein. Also die Geschichte ist unrealistisch, aber sie ist absichtlich so. Ne? Denn jeder dieser drei muss jetzt für sich entscheiden, was er tun will. Da gibt's keine Leute, mit denen er sich mal kurz... Ja, jeder von diesen dreien ist auch in Gefahr, weil er allein ist. Jeder von diesen dreien wird allerdings auch von niemandem beobachtet. Also, in ihrem Handeln wird jetzt rauskommen, wer sie sind, diese drei. Deswegen gehen sie allein. Es kommt ein Priester und ein Levit nacheinander. Und beide gehen vorbei. Die behandeln wir jetzt mal in einem Aufwasch. Wir sollten die nicht zu schnell in so eine Ecke stellen. Ja, typisch, ne? Die Priester und Leviten da, die oberen 10.000 oder was. Und das Kirchenvolk, herzlose Feiglinge. Es ist gefährlich, dort zu helfen. Es ist gefährlich, dort zu helfen. Sie sind beide allein. Und hier geschah vor kurzem ein Gewaltverbrechen. Ja, weißt du überhaupt nicht, wo die sind noch? Die normale Reaktion bei sowas ist Angst, weil helfen hier Selbstgefährdung bedeutet. Ich erinnere mich an eine Situation in Frankfurt, relativ belebte, weiß nicht mal, war das Fußgängerzone, jedenfalls schon Menschen da, ich komme um die Ecke. Und da ist ein Mann, schwarzer Hautfarbe, der auf dem Boden gedrückt wird von zwei weißen, kräftigen Typen. Und der brüllt wie am Spieß, die halten den fest, der strampelt, aber die drücken den sehr unsanft auf den Boden. So. Jetzt war ich da nicht allein, da waren noch mehr Leute. Aber meine Reaktion war in den ersten Sekunden, boah, ey, jemand müsste helfen, aber würde ich das tun, das ginge unweigerlich schlecht für mich aus. Angst ist der natürliche Impuls. Weitergehen. Ich habe dann erst mit dem zweiten Blick erleichtert gesehen, Pistolenhalfter, Handschellen. Gut, also zwei nehmen gerade ein fest, zwei Leute in Zivil. Also muss ich mich wahrscheinlich nicht einmischen. So. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Also, diese zwei hier haben wahrscheinlich einfach Angst. So, und es sind Priester und Levit. Wieder, das ist wie mit der Straße. Jesus lässt nicht einfach irgendwen vorbeikommen, sondern zwei bestimmte Leute. Von dem Halbtoten wissen wir gar nicht, wer das ist. Ne? Da war es völlig unwichtig. Ein Mann ging. Ob ist der reich, schön, hässlich, dumm? Was ist das für ein Mann? Wurscht. Das hier ist nicht wurscht. Jetzt kommt ein Priester und ein Levit, ganz bestimmte Menschen. Jesus lässt sie aus einem bestimmten Grund da vorbeilaufen. Warum die zwei? Ehrlich gesagt, ich bin beim Nachdenken nicht ganz klar darüber geworden. Was will er eigentlich mit den Zweien jetzt genau sagen? Man könnte sagen, eine Möglichkeit, die beiden hier, die dürfen quasi gar nicht helfen, weil die kultischen Reinheitsvorschriften, also was ein Priester ist, das weiß jeder, Levit war auch ein Tempeldiener quasi, und die kultischen Reinheitsvorschriften verbieten ihnen geradezu, Blut zu berühren. Oder gar einen Toten, ja, wenn der Mann schon hinüber ist, wer weiß, so. Also sie machen sich kultisch unrein. Also das würde heißen, Jesus will hier sagen, schaut mal, die Religion hindert am Helfen. Allerdings wird das in der Geschichte nicht gesagt. Also es wird ja nicht irgendwie gesagt, warum die nicht helfen. Hätte man ja vielleicht kurz andeuten können, wenn es darum ginge. Man könnte auch sagen, Jesus sagt, guck mal, das sind eigentlich Leute, die helfen müssten, quasi qua Beruf. Ja, also wenn nicht die, sind es Leute, die den Menschen heilig sind. Ja, und sie helfen nicht, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, das Letzte ist das, wo ich intendiere, die beiden hier, die kennen die Gebote wie keiner anderer. Wer, wenn nicht die, wissen, um was es geht? Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Allein sie tun es nicht. Aus Angst oder anderen Gründen, irgendwas hält sie davon ab, so zu handeln, wie es jetzt das Gebot der Stunde wäre. Die Vertreter von Tempel und Religion, die Vertreter Gottes quasi, die machen einen Bogen. Also ob du weißt, was das Geheimnis des Lebens ist und dass es im Lieben besteht, ja, das ist völlig belanglos, solange du nichts tust. Religion an sich ist es noch nicht. Jedenfalls kommt jetzt ein Dritter. Und der ist ein krasser Gegensatz zu den anderen Zweien. Und auch der ist nicht irgendeiner, ein Reisender aus Samarien. Die Hörer damals, die hätten jetzt wahrscheinlich gehofft, jetzt lässt Jesus so einen von uns da vorbeigehen. Ja? Also da die Elite hat versagt, jetzt kommt ein einfacher Fischer, hätten die Jünger vielleicht gehofft, oder ein Gesetzeslehrer. Oder so, also einer aus dem Volk, ein jüdischer Mann, und der macht es jetzt anders. Es kommt ein Samariter. Und damit kam er für die Hörer damals aus einer Ecke, die du überhaupt nicht leiden konntest als jüdischer Mann oder als jüdischer Bürger. Da kommt einer, um den du einen Bogen machen würdest. Ich würde jetzt so weit zu erzählen, warum, aber die Samaritaner, das waren sozusagen die Palästinenser von damals für die Augen eines, aus den Augen eines jüdischen Siedlers von heute. So, diese Kluft. Oder umgekehrt, genauso, ja. Jesus lässt da also einen vorbeilaufen, der für die Gruppe der Zuhörer, wo sie absolute Abneigung fühlen. Ich weiß nicht, was das jetzt für Leute sein müssten, dass du das so fühlen würdest. Und dich eigentlich ärgern würdest, dass Jesus genau so einen jetzt da vorbeigehen lässt. Jedenfalls beschreibt er dann, wie dieser Mann, ausgerechnet dieser Mann, handelt. Und dann wird die Szene plötzlich total detailliert. Vorher ja nur so ganz kurz, ne? Jetzt wird sie ganz detailliert. Der kniet sich nieder, der nimmt Öl und Wein, verbindet ihn, kümmert sich, hebt ihn auf sein Reittier. Der Typ hat also einen Esel oder ein Maultier oder Pferd wahrscheinlich nicht, aber der Typ ist also auch noch wohlhabend. Ein Händler oder sowas, ja? Also eigentlich einer, der müsste Angst haben. Der müsste jetzt hier Angst haben. Der bringt ihn aber zu einer Gaststätte, versorgt ihn mit allem, gibt dem Wirt am nächsten Tag 200 Euro, das sind ungefähr 2 Denare, 200 Euro, damit der den Krankenpfleger jetzt macht in den nächsten Tagen und sagt, ich komme wieder, ne? Und wenn du dann mehr brauchst, dann kriegst du auch mehr. Aber ich schaue nochmal nach dem. Also der Typ hat Geld und setzt es ein und rettet diesen halbtoten Mann. von dem wir bis zum Schluss nicht erfahren, wer ist das eigentlich? So, jetzt bin ich durch die Geschichte durchgerasselt. Jetzt ziehen wir nochmal ein paar Dinge aus dieser Story, die mir wesentlich scheinen für uns. Und wir gehen diesen drei Fragen nach. Warum sind Menschen eigentlich so, dass sie selbstlos helfen? Warum ist dieser hier so? Warum sind manchmal Menschen so, von denen Jesus sagt, ja, und dann sind es noch die, von denen du es nicht erwartet hast, richtig? Was ist das, was diesen Dritten nicht vorbeigehen lässt? Das wäre vielleicht eine Antwort, warum lieben Menschen selbstlos? Das Zweite, wer ist unser Mitmensch? Das ist ja die Frage des Schriftgelehrten eigentlich. Welche Menschen sind mir heilig oder sollen mir heilig sein? Und das Dritte, wie werden uns Menschen denn heilig? So, ich habe das eben bewusst ein bisschen unterschlagen in der Geschichte. Die Szene ist am Anfang ja ganz schnörkellos, ne? Nur so das Nötigste erzählt. Einer ist unterwegs, Räuber kommen, räumen ihn aus, lassen ihn liegen. Ein Priester kommt, geht vorbei, ein Levit kommt, sieht ihn, geht vorbei. So. Und jetzt passiert dann plötzlich etwas und dann ändert sich die ganze Geschichte. Der Mann aus Samaria kommt, genau wie die anderen, sieht er ihn und dann passiert etwas. Und ab dann wird die Geschichte ausführlich. Fast so, dass sie uns nahe kommt, so. Dass die Figuren irgendwie nahe kommen, plastisch werden. Was da steht ist, er sieht ihn und er hatte Mitleid mit ihm. Wörtlich, er hatte Erbarmen, griechisch splanchnizomai. Splanchna sind die Eingeweide. Also es passiert hier etwas mit ihm. Es dreht ihm den Magen um, das würden wir heute an anderen Stellen sagen, ja, aber so ungefähr. Es geht ihm ein Stich durchs Herz. Es berührt ihn so, dass man es in den Eingeweiden merkt. Ja, berühren ist eigentlich das viel zu schwache Wort dafür. Berühren klingt so sanft. So, das passiert ihm und den anderen zwei nicht. Das ist der Grund, warum Menschen aufopfernd lieben. Das ist ein Geschehen, ich behaupte das mal so als Theologe, dass die Biologie schwer hat zu beschreiben oder zu erklären. Warum? Warum weckt das Leid eines anderen bei manchen von uns oder bei uns in manchen Situationen Mitleid? Der Teil eines Schmerzes, des Schmerzes von diesem Mann wird plötzlich zum Teil mein Schmerz und er tut mir weh. So, in diesem Geschehen des Erbarmens sind wir Gott unheimlich ähnlich. Wenn das passiert, dass ein Mensch Mitleid hat, ist er Gott unheimlich ähnlich. Denn Menschen sind Gott heilig. Und jetzt wird mir plötzlich ein Mensch und sein Schmerz und heilig. Ich möchte mitfühlendes Handeln per se als göttlich bezeichnen. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist eigentlich was Größeres, wenn das passiert. Und zwar egal, ob Menschen, die mitfühlend handeln, Gott jetzt nun kennen oder nicht. Wenn das passiert, passiert quasi etwas Gottähnliches. Und immer wenn es geschieht, passiert etwas Heiliges in einer kaputten Welt. Manchmal, wenn Leute sowas beobachten, Mitgefühl eines Menschen mit einem anderen, dann haben sie Ehrfurcht, dann spüren wir diese Ehrfurcht vor dieser Tat, die wir da gerade sehen. Vor einigen Jahren hat Obama einen seiner Soldaten die Medal of Honor verliehen. Also das macht er öfter, aber dieser eine, William Swenson, Hauptmann einer kleinen Einheit da und gerät in Afghanistan in einen Hinterhalt und Beschuss von allen Seiten von den Taliban. Und er kriegt diese Medaille, weil er einen nach dem anderen seiner verwundeten Leute aus dieser Gefahrenzone rausgeholt hat und immer wieder reinrannte in das Feuer und sie wieder rausholte zum Helikopter und so. Und Obama erwähnt in seiner Rede, in seiner Ehrenrede, eine kleine Szene, die wir hier uns anschauen, aus diesem Kriegsverlauf da. Zufällig gefilmt von der Helmkamera dieses, weiß ich nicht, Co-Piloten oder was das ist. Ein Kuss im Krieg. Das ist nicht die Natur des Menschen. Das ist, wenn ein Mensch einem anderen heilig ist. Einfach, weil er ein Verwundeter ist. Einer, der diese Hilfe braucht. Oder weil er zu deiner Einheit gehört, oder? Warum sind Menschen Menschen heilig? Die Antwort ist, weil sie Mitgefühl packt. Weil sie Mitgefühl packt. Und wenn dir das passiert, dann passiert etwas Gottähnliches. So, welche Menschen sind das? Das ist die zweite Frage. Ne? Welche Menschen? Wer ist mein Mitmensch? Wer soll mir heilig sein? Wer hat mein Mitgefühl verdient? Wer ist mein Nächster? Wahrscheinlich sind euch noch zwei Dinge entgangen in dieser Geschichte, weil ich sie nicht betont habe. Nämlich zum ersten dieses. Ist euch aufgefallen, dass, so wie Jesus die Geschichte erzählt, ihr gezwungen seid, sie aus der Sicht des Verletzten zu erleben? Ja? Ein Mann geht auf die Straße, Räuber kommen, hauen ihn tot, gehen wieder weg. Du bleibst ganz automatisch bei diesem Verletzten. Du rennst nicht mit den Räubern weg und guckst, was da erbeutet war oder so. Ja? Du bleibst bei diesem Halbtoten. Dann hörst du irgendwie den Priester kommen und hörst ihn vorbeigehen und hoffst, dass er stehen bleibt. Irgendwie macht einen Bogen. Dann der Levit, dasselbe. Dann der Samariter. Also der Hörer der Geschichte identifiziert sich automatisch mit diesem Halbtoten. Mit dem hofft er. Bei dem bleibt er praktisch daneben sitzen irgendwie. Die Frage, die du während dem Zuhören hast, ist nicht die, die der Schriftgelehrte stellt. Du hast nicht die Frage, wem soll ich helfen? Ich bin jetzt hier der Priester, ich laufe hier rum, wem soll ich ihm helfen oder soll ich es lassen? Das ist nicht die Frage, die dich beschäftigt, während du die Geschichte hörst. Die Frage, die dich beschäftigt, während du die Geschichte hörst, wer hilft? Wer hilft mir, wenn du dich so mit identifizierst? Wer hilft diesem Halbtoten? So, aus dieser Perspektive ist die Frage nämlich auch tausendmal brennender. Und dann ganz zum Schluss fragt Jesus diesen Typen ja, ne? So, nach der Geschichte. Was meinst du? Er fragt dann nicht so, was meinst du? Wer war nun für den Samariter ein Mitmensch? Ja? Oder für den Priester? Wer ist denn jetzt nun der Mitmensch? Sondern er fragt, wer von den dreien hat an dem, der da am Boden liegt, als Mitmensch gehandelt? Andere Perspektive. Wer von den dreien hat an mir jetzt als Mitmensch gehandelt? Jesus hat die Frage verdreht. Wer ist mein Mitmensch? Wen soll ich lieben? Diese Frage ist unsinnig, irrelevant. Aber die Frage, wer ist mein Mitmensch, wenn ich in Not bin? Wer liebt mich? Die ist relevant. Schau durch die Augen dieses Halbtoten da in der Wüste oder hör durch seine Ohren die Schritte, die da vorbeigehen. Spür mal seine Angst zu sterben und dann kennst du die Antwort auf die Frage, wer ist mein Mitmensch? Die Perspektive ist das, was in den Eingeweiden irgendwie was auslöst. Mitleid. Also die Frage ist, wem wirst du zum Mitmensch? Wem wirst du, jetzt um unsere Begrifflichkeit zu nehmen, wem wirst du zu einem Heiligen? Ich glaube, ihr versteht jetzt, wie ich das meine. Ne? Das ist die Frage. Nicht, wem sollst du helfen? Sondern wem wirst du jemand? Und die Antwort lautet also, die auf meinem Weg liegen, das sind diese Leute, denen ich ein Mitmensch werden kann und soll. Der auf meinem Weg liegt. Dem mir das Leben in den Weg legt. Der, dem ich helfen muss, weil ich kann. Der Mensch, der dir heilig ist, das ist quasi der, um den du einen Bogen gehen müsstest, damit er dir nicht heilig würde. Kannst du ja nächste Woche mal dran denken, irgendwie. Welche Menschen laufen dir über den Weg und du merkst irgendwas hier. So. Wie werden jetzt allerdings Menschen zu Leuten, die uns heilig sind? Denn wir merken ja schon oft, das liegt uns nicht so im Blut. Dieses den Bogen machen liegt uns ganz schön viel mehr im Blut. Wie kann sich daran was ändern an mir? Wie können Menschen das für mich werden? So, da ist Jesus sehr, sehr einfach. Der Typ, der hat das ja geschnallt eigentlich. Gott lieben und die Menschen lieben, das ist das Geheimnis des Lebens. Weil wir Gott heilig sind, sollen uns die Menschen, die uns da im Weg liegen, heilig sein. Hat er geschnallt, habe ich auch geschnallt. Ich habe geschnallt, dass ich und du, dass wir Gott dann am ähnlichsten sind, wenn wir dieses Erbarmen haben mit anderen, wie Gott es hat, Mitgefühl, habe ich geschnallt. Und ich habe auch geschnallt, dass ich nicht die ganze Welt retten kann, aber dass da Menschen auf meinem Weg liegen, für die ich ein Heiliger werden könnte, sozusagen, oder die mir heilig werden könnte. Habe ich alles geschnallt. Und jetzt, wie wird das aber so, bei mir kaltherzigen, kühlen, eigennützigen Menschen? So, und Jesus antwortet am Anfang schlicht und ergreifend, geh und mach es genauso. Mehr Antwort habe ich nicht. Wie wird das so? Jesus sagt, mach es so. Geh und mach es so. Handle so. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe zu uns und dass wir dir heilig sind. Und ich bitte für uns, dass du uns hilfst, dieses Mitgefühl mit anderen zu spüren, das du mit anderen hast und mit uns hast. Ich bitte dich, dass wir die Menschen erkennen, wo wir die sein sollten, die jetzt hier helfen und nicht vorbeigehen, selbst wenn es für uns Nachteile bringt. Ich bitte dich, dass du uns dann an diesen Text erinnert und an diese kleine Beispielgeschichte. Und ich bitte dich, dass du uns erleben lässt, wenn wir das tun, dass durch dieses Tun uns Menschen heilig werden. Wir danken dir für deine riesengroße Liebe zu uns und bitten, dass sie ein bisschen auf uns abfärbt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.